Mega spannend, wenn man vom Schiff hört, von der Doulos Hope. Hope, Hoffnung, Schiff. All das hat mich zu einem Bibeltext auch gebracht, aus der Apostelgeschichte 27. Lukas, ich hoffe nicht, dass du in so eine Situation reinkommst, wie in dem Bibeltext, aber irgendwie mit dem Schiff und dem Sturm und den Gefahren, die du erzählt hast, wir wollen miteinander in das hineinschauen. Und wenn der Lukas auch berichtet hat von Hope, dass sie Hoffnung verbreiten wollen, ist doch die Frage, wie viel Hoffnung habe ich? Was gibt mir überhaupt Hoffnung im Leben? Was gibt mir Halt im Leben? Hast du noch Hoffnung? Und es kann durchaus sein, dass wir Menschen unter uns haben, die es im Moment schwer haben, die keine Hoffnung haben, was auch immer du im Moment vor Augen hast für eine Lebenslage. Und das ist etwas, was Apostelgeschichte 27 uns beschreibt. Eine Situation völliger Aussichtslosigkeit. Und der Paulus hat ja immer wieder sich seiner Schwäche gerühmt. Hat immer wieder über seine Schwäche geschrieben, über Anfechtungen berichtet. Und er hat wirklich gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil dann eben die Kraft von Jesus in mir groß wird. In meiner Schwachheit. Und er macht uns das Kapitel 27 in der Apostelgeschichte. Ihr könnt es gerne bei euch mitlesen. Darf ich da oben, Jean-Pierre, hast du mir das da oben noch? Nein, ich wäre froh, wenn ich es noch hätte, dann muss ich nicht die ganze Zeit hinterher schauen. Das ist ein grossartiges Kapitel und es wird deutlich, dass das eigentlich nicht nur das sinkende Schiff und der Sturm mit dem Paulus und so zu tun hat, sondern wir müssen auch überlegen, ey, was hat das mit mir, mit uns, mit unserem Leben zu tun? Das ist ein grossartiges Kapitel, das uns zeigt, dass die Situation, wo eigentlich nicht mehr Schwäche möglich ist, wie da. Paulus, was kann er schon ausrichten? Da fühlt er sich wahrscheinlich extrem schwach. Stell dir mal vor, du bist auf so einem Schiff, geratest in einen Sturm und es geht einfach nicht mehr weiter. Es ist aussichtslos. Dann merke ich und spüre ich richtig physisch, ich habe nichts mehr in der Hand. Aber Gott hat immer noch alles in seiner Hand. Und das sehen wir in diesem Abschnitt. Nur ganz kurz als Überblick, dass ihr seht, Paulus ist losgegangen, jetzt Caesarea, sind sie aufs Schiff, sind gegangen, sein Ziel ist ja Rom gewesen. Nicht aus eigenem Antrieb, sondern er ist dahin gebracht worden. Und wir stehen auch, wie der Paulus dann in dem Sturm, manchmal in Stürmen vom Leben. Und dann können wir uns nicht entziehen, die kommen einfach. Und Apostelgeschichte 27 und 28 gehört dann eigentlich nur dazu. Der Bericht über die Reise von Paulus nach Rom ist eigentlich ein Kapitel aus unserem Leben. In unserem Leben brauchen wir auch oft Bilder und Begriffe von der Seefahrt. Da werden den Anker gelichtet, da werden Segel gesetzt, da versucht man Kurs zu halten, da geht es auf neue Ufer zu, da gibt es eine Zeit, wo man durch Stürme geht und eine stürmische See erlebt. Das Kapitel eigentlich wie aus unserem Leben raus. Und jetzt ist eben entscheidend, dass wir es nicht nur anschauen, als das, was der Paulus erlebt hat, sondern wie führt uns Gott durch Stürme? Euch spritzt vielleicht nicht gerade die Gischt ins Gesicht. Wir stehen nicht auf knarrenden Balken, wie der Paulus dort mal. Wir spüren nicht den Wind direkt vom Meer, sind alles nur im übertreiten Sinn. Aber wir stehen eben in den Kämpfen vom Leben, in den Kämpfen vom Glauben. Und die Lektion, die Paulus und die Leute auf dem Schiff lernen, die dürfen wir auch für uns nehmen. Der erste Punkt, den ich bringen will, die Welt ohne Hoffnung auf Rettung. Wie es eben in dieser Welt aussieht, das ist ja unglaublich, was der Paulus da hat müssen durchmachen, das fängt eben schon im Kapitel vorher an. Paulus war in Jerusalem. Er hat eigentlich etwas Gutes machen und zeigen, dass er das Judentum nicht verworfen hat. Und daraus wird aber eine Verschwörung gegen ihn. Und Paulus wird vorgeworfen, dass er Mose und das Gesetz von den Vätern sozusagen mit Füßen getreten hat. Es gibt einen Aufruhr in der Stadt. Der Paulus wird verhaftet, der muss weg. Es hat ein Mordkomplott gegen den Paulus, ein Aufstand gegen ihn. Das war eine riesige Verschwörung. Finsternis gegen den Apostel Paulus, der Apostel vom Licht. Und dann ist der Paulus eben wegen dieser Situation auf Caesarea überführt worden. Und in Caesarea ist er x-mal verhört worden. Paulus hat sich dann schließlich auf den römischen Kaiser berufen. Und weil der Paulus sich auf den römischen Kaiser berufen hat, ist es jetzt zu dieser Reise gekommen, die uns Apostelgeschichte 27 berichtet wird. Und dann fängt es an im Vers 1. Als die Zeit gekommen war, nach Italien zu segeln, wurden Paulus und mehrere andere Gefangene einem Offizier mit Namen Julius, einem Würdenträger der kaiserlichen Garde, übergeben. Sie kommen also auf ein Schiff. Sie wechseln nochmal das Schiff und dann berichtet der Lukas, wie ihnen die Wind entgegenstehen, wie die Schwierigkeiten zunehmen. Dann kommen sie auf eine Station, auf Kreta, da haben sie einen guten Platz gefunden. Aber aus unterschiedlichen Gründen will die Schiffsbesatzung dort nicht bleiben. Die Reise geht weiter und sie geraten in einen katastrophalen Nordost, heisst es. Das ist eigentlich eine Art Hurricane, dort auf dem Mittelmeer. Und das ist die Situation, die der Lukas uns jetzt berichtet. Und er heisst, eben nachher, der schreckliche Sturm tobte tagelang ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, und jetzt kommt's, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. Wie können wir lernen, uns in den Stürmen bei Gott zu bergen? Das ist jetzt ganz wichtig. Wie kannst du das, wie kann ich das lernen? Nur die feste, gewisse Zuversicht, dass der souveräne, allmächtige, ewige Gott mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt. Trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Widrigkeiten und allen Problemen zum Trotz. In der Welt, in der Gemeinde und auch in deinem Leben. Und das allein kann uns Hoffnung geben, dass wir wissen, Gott sitzt im Regiment und er führt alles wohl nach seinem Ziel. Und davon berichtet uns der Bibeltext. Der ewige, der souveräne Gott hält alles in seiner Hand. Es passiert nichts, wo seinem Ziel entgegensteht. Oder entgegenstehen darf. Ich weiß nicht, ob ihr aus eurer Jugend oder später ob ihr die Sesamstraße noch kennt. Ist die jemand bekannt, Sesamstraße? Oh, genau, also nicht nur Deutsche haben das anscheinend geschaut, sondern auch ein paar Schweizer. Kermit der Frosch, der hat so eine Was-passiert-dann-Maschine gehabt. Die habe ich recht spannend gefunden. Also die Was-passiert-dann-Maschine, das ist so eine Konstruktion von ihm gsi, wo er gemacht hat, damit sein Radio angeht und er der Weg nicht immer muss laufen. Und dann hat er irgendwo einen Faden abgeschnitten, dann ist so ein Sandsack oben runtergekommen und er hat dann erklärt, also wenn der Sandsack dann oben runterkommt, dann bewegt sich die Wippe und was passiert dann? Dann wird das Nächste ausgelöst. Und dann kommt das Nächste und dann irgendwann, dann wird so eine Kiste geöffnet, ein Ballon steigt auf und dann wird das Seil betätigt und das Radio geht an. Was passiert denn? Alles hat Erfolg von etwas. Ist bei uns manchmal nicht auch so, dass in unserem Inneren so ein Was passiert denn Gedankenspiel abläuft. Vielleicht kennst du das. Da überlegt man sich vorher, was denn alles könnte passieren. Und wenn die Person so reagiert, passiert das. Und wenn jemand das sagt, dann passiert das. Und wenn ich mir versuche, die Zukunft auszumalen, was passiert denn? Und meistens wird es düster. Was passiert denn? Wir haben gelesen, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. So ist eben der Besatzung auf dem Schiff gegangen. Aber jetzt ist etwas ganz Erstaunliches, was uns eben die Bibel deutlich macht. Und das ist ein wunderbarer, befreiender Akt und Fakt. Die Bibel sagt uns, es gibt gar kein Was-passiert-denn-Maschine. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar, was kommt, wo ich kann wissen, genau so passiert und dann passiert das und jenes. Und bis auf das große Endziel. Gott kommt immer zu seinem Ziel und sein Heilsplan wird vollendet werden. Aber die Zukunft ist in den Details, in deinem Leben und in der Gemeinde offen. Es gibt nicht ein Schicksal, wo automatisch das oder jenes muss passieren. Nein, es muss nicht automatisch so kommen, sondern der ewige, souveräne Gott, der himmlische Vater, er hält seine Hand über dein Leben. Er bestimmt über deine Zukunft. Und wir dürfen uns auf ihn ausrichten, an ihm festmachen. Und wir wissen aus der Bibel, er gedachte es gut zu machen. Gott macht es gut in meinem Leben. Meine Zukunft ist nicht irgendwie irgendetwas ausgeliefert. Natürlich, Sünde mag den Weg beschweren. Und auch klar, falsche Entscheidungen mögen belasten. Natürlich, aber wie es weitergeht, das liegt bei Gott. Ein Prediger hat mal gesagt, als ich gehört habe, der hat gesagt, du bist nicht ein Produkt von deiner Vergangenheit. Man hört ja oft, ja, ich muss ja, es geht ja nicht anders, ich habe das und das erlebt, also reagiere ich so und so. Nein, er sagt, wir sind ein Produkt vom Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus gesagt, es ist vollbracht. Die Strafe ist gezahlt. Und er hat uns Freiheit geschenkt. An seiner Hand dürfen wir durch das stürmische Leben durchgehen. Es liegt bei Gott. Und davon berichtet eben das ganze Kapitel. Der Bericht, den Lukas uns da bringt, ist hinter all der Katastrophe, die da passiert, ein Bericht über die unglaubliche Fürsorge von Gott. Und davon berichtet der Lukas, wie Gott mit seiner Fürsorge inmitten aller Widrigkeiten und Stürme vom Leben denen, die zu ihm gehören, beisteht. Da im Kapitel bekommen wir eine Ahnung davon, wie unser allmächtiger himmlischer Vater hinter den Kulissen die Dinge schiebt. Wie er will, als ob er Regie führt. Nein, er führt Regie. Sodass alles denen, die ihn lieben, zum Besten muss dienen. Kannst du es von Herzen glauben? Alles, was ich erlebe, muss zu meinem Besten dienen. Und das ist ja auch die Situation in dieser Welt, wenn wir uns umschauen, Problem, Problem, Problem. Wohin wir auch schauen. Und wer will all das lösen? Wir Menschen, wir können ja all das gar nicht einschätzen. Aber im Moment stürmt alles auf uns ein, nicht nur Wirtschaftsprobleme, die man schon länger hat, Umweltprobleme, sondern auch politische Probleme. Die ganze geopolitische Lage mit den Kriegen um Israel um im Moment, nicht nur Gaza, Libanon, Iran, Ukraine, Russland, all das und überall sind Atombomben im Spiel. Da habe ich doch nichts mehr im Griff. Eine Weltsituation, die gefährlich ist. Wo wir gar nicht verstehen können. Die kein Mensch einfach so lösen kann. Genauso wie in der Apostelgeschichte 27. So geht es eben auch in dieser Welt zu, dass Stürme da sind und wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und der Lukas schreibt fast auf dem Höhepunkt von dem Kapitel, eben in dem Vers 20, der schreckliche Sturm tobte tagelang ohne nachzulassen. Und das ist schwierig, so etwas auszuhalten. Und verdunkelte Sonne und Sterne, da ist Nacht, da überkommst du Angst über. Da wird es immer schlimmer, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verloren waren. In dieser Welt geht es drunter und drüber und als Christen stehen wir in dieser Welt. Und mir gefällt das, wie da beschrieben wird, wie in dem Kapitel, dass das Schiff mit 276 Seelen unterwegs ist. Da wird berichtet, dass da römische Soldaten sind, der Julius ist der Anführer, natürlich die Händler, die Schiffsleute. Und es sind sehr viele Gefangene dabei, die nach Rom überführt sollen werden. Und das ist unter anderem der Paulus. Aber wenn wir gut anschauen, dann sehen wir, er ist nicht allein unterwegs. Sondern es gehört zu einem sogenannten Wir-Bericht. Im Vers 3, wenn wir hineinschauen, lesen wir, als wir am nächsten Tag in Sidon anlegen. Der Paulus ist nicht allein. Es wird berichtet in dem Text, dass der Aristarch ihn begleitet hat, dass der Lukas bei ihm ist, der das Ganze dann auch aufgeschrieben hat. Mitten in dem, auf dem Schiff, bei dieser Gefahr, in dem Sturm, 3 Christen. Gehen genauso durch den Sturm wie alle anderen auch und bewirken doch einen Unterschied. Der zweite Punkt, der wird aber auch ganz deutlich da in dem Text. Wir haben gelesen davon, dass bei den Menschen keine Hoffnung mehr da war. Und wir lesen dann im Vers 25, wie der Paulus sagt, seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er mir gesagt hat. Wir müssen schnell nochmal ein bisschen zurückgehen. Der Paulus ist mit der Reisegesellschaft, wo er mahnt. Und der Paulus sagt dann im Vers 10, Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Er hätte sie gewarnt, er hätte es gewusst. Uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Und jetzt kommt's. Er hätte es allen gesagt. Um Offizier gesagt. Und dann heißt es im Vers 11, doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich war, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Man glaubt oft der Welt mehr, der Wissenschaft mehr, dem, was alle sagen, mehr, dem, was man eben so denkt und tut. Und dann heißt es in Vers 12, und da der Hafen an einer ungeschützten Stelle lag, ein wenig geeigneter Ort, um dort zu überwintern, wollte die Mehrheit, mir und unsere Mehrheit, die Mehrheit hat nicht immer unbedingt recht, die wollte die Mehrheit der Besatzung weiter an der Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Der Paulus hat also erlebt, dass man auf ihn nicht wird hören, was er eigentlich von Gott gewusst hat. Was er über Gottes Wort, das ihm zugekommen ist, gewusst hat. Und was machen wir, wenn er uns nicht glaubt wird? Wir sind ganz schnell entmutigt. Dann gehen wir auf. Aber was macht der Paulus? Der Paulus, der hat jetzt einfach mal angefangen, seine Klappe zu halten. Nichts mehr zu sagen. Er hat gewarnt. Er hat es gesagt. Und dann hat er abgewartet. Und als sich dann das, was er vorher gesagt hat, erfüllt, als also wirklich die Gischt anfangen hat, ins Gesicht spritzen, als das Schiff droht unterzugehen und die Besatzung schon angefangen hat, all das Schiffsgerät über Bord zu werfen und die Ausrüstung über Bord zu werfen, schließlich die Ladung, die sie mitgenommen haben, man muss bedenken, das ist ja der Grund, warum das Schiff eigentlich losgefahren ist. Der Grund ist, die Gefangenen sind einfach mitgefahren. Aber das Schiff hat eine Ladung gebracht, an Bord gehabt, was der Grund ist, warum sie losgefahren sind. Und all das werfen sie über Bord. Der Grund für ihre Reise. Und dann oft mal ist die Situation eine andere. Weil die Leute so in Not gekommen sind und merken, sie müssen eigentlich alles aufgeben, alles ist für nichts. Es geht nur noch ums nackte Überleben. Schauen wir uns die Stelle nochmal an. Da heißt, der schreckliche Sturm tobte, tagelang ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen war. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut jetzt nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit mir segelt. Und jetzt kommt's am Schluss, da heißt es, Entschuldigung, ich habe nicht weitergemacht, im Vers 15 heißt dann, seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Gott kann Stürme zulassen und sogar Schiffbruch zulassen, um Prioritäten zu versetzen, zu verschieben. Gott kann Prioritäten verschieben, die Stürme vom Leben, wo wir alle eigentlich nicht wollen, aber die oftmals auch etwas Gutes sind, weil sie uns helfen zu verstehen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Was ist denn wirklich wichtig? Erst im Vers 12 haben wir gelesen, da haben sie nicht im Hafen geblieben, weil es für sie zum Überwintern nicht geeignet war. Sie wollten auf Phönix fahren, was 40 Kilometer entfernt ist. Aber die ganze Situation vom Ungewitter, wo sie jetzt reinkommen, die lebensbedrohliche Situation, wo sie Angst bekommen und merken, wow, was geht jetzt ab? Was für ein Sturm haben wir da jetzt? Das macht mir Angst. Erst das verändert die Situation. Wo sie alles wegwerfen, wo sie eigentlich ihr Grund war zum Losfahren. Und mit eigenen Händen eigentlich nichts mehr im Griff haben. Jetzt plötzlich sind sie offen. Und jetzt redet Paulus zu ihnen. Und der Paulus wird mir da jetzt auch zum Vorbild. Weil ich lasse mich manchmal viel zu schnell und zu leicht entmutigen. Und der Paulus, der eine Abfuhr bekommen hat, sie nicht hören wollen. Er hat sie ermahnt, aber sie haben nicht zugelassen. Und haben es nicht gemacht. Es ist ganz anders denn gegangen, wie er vorgeschlagen hat. Und jetzt haben sie den Schlamassel. Und der Paulus haltet jetzt nicht weiter still und sagt, na, jetzt schaut halt, wie ihr mit dieser Situation zurechtkommt. Sondern jetzt weiss der Paulus, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um etwas zu sagen. Jetzt plötzlich sind die Menschen offen. Die Umstände, wo sie drin sind, hat ihre Prioritäten völlig verschoben. Und die Prioritäten verschieben, das tut Gott. Manchmal wenden wir nicht auf das los, was Gott sagt, sondern uns sind eigene Sachen wichtiger. Ich darf lernen, abzuwarten, bis Gottes Zeitpunkt kommt und er eventuell auch Prioritäten verschiebt, durch einen Sturm durchbringt, durch Schwierigkeiten, die kommen, durch Stürme im Leben, dass Menschen wieder zuhören. Gott ist und bleibt aber in Kontrolle. Er kennt Zukunft und er kommt immer zu seinem Ziel. Eben, wer kontrolliert den Sturm? Der Paulus hat Wählen und Mühe auf Rom. Und jetzt müssen wir verstehen, wenn wir das verstehen, müssen wir sehen, was der Lukas da jetzt aufschreibt und berichtet. Wenn wir Antwort finden auf das, wer kontrolliert den Sturm, müssen wir einen Schritt zurückgehen, praktisch aus dieser Geschichte rauszoomen und mal das grosse Bild anschauen und sehen, was ist eigentlich passiert. In Apostelgeschichte 23, also 4 Kapitel vorher, da berichtet der Lukas uns von einer ganz anderen Perspektive her Erstaunliches. Da schrieb er, in dieser Nacht erschien der Herr Paulus und sagte zu ihm, sei zuversichtlich, Paulus, genauso wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Mit anderen Worten, obwohl sich der Sturm und die ganze Katastrophe abspielt, hat auf einer ganz anderen Ebene der ewige Gott beschlossen, dass der Paulus muss auf Rom, in Rom ankommen, weil er vor den Kaiser soll gestellt werden und vor dem Kaiser soll reden. Und das wiederholt Gott ja da in dieser Erinnerung, in dem Kapitel, wo wir uns befinden. Hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Mit anderen Worten, entgegen vom Augenschein, was vordergründig läuft, es läuft ja alles schief, und andere Mächte scheinen die Reise zu torpedieren. Und das tun sie ja auch. Aber Gott hat einen Plan. Und das Kapitel endet damit, dass sie dann auf Sandbank auflaufen, auf dieser Insel. Wir wissen heute, dass das wahrscheinlich Malta war. Und der Lukas beendet dann sein Doppelwerk in Apostelgeschichte 28 am Schluss mit der Information, dass der Paulus in seiner eigenen Wohnung in Rom ungehindert das Evangelium hätte predigen können. Gott kontrolliert alles. Unser Herr hat alles im Griff. Und er hat alles in der Hand. Und du bist nicht irgendwelche Elemente ausgeliefert, du bist nicht Menschen ausgeliefert. Mein Leben ist in Gottes Hand, in seiner guten Hand. Ich habe es echt bewegend gefunden, als ich mal von verfolgten Christen von jemandem gehört habe, der im Gefängnis war und dem angedroht worden ist, entweder du sagst deinen Glauben ab oder wir bringen dich jetzt auf der Stelle um. Und der Nachfolger Jesu gesagt hat, ihr könnt mich nicht umbringen. Was? Ja, sicher, schau da, unsere Waffen, wir können dich umbringen. Und dann sagt er, euer Stift, ihr könnt mir das Leben nicht nehmen, euer Stift ist viel zu kurz. Ja. Was hat das jetzt mit unserem Stift zu tun? Dann hat er erklärt, mein Name ist im Buch vom Leben aufgeschrieben. Und da anzukommen mit eurem Stift, ist euer Stift viel zu kurz, um meinen Namen auszustreichen. Mein Name steht im Buch vom Leben aufgeschrieben. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und ihr seid nicht fähig, mir wirklich das Leben, das ewige Leben auch zu nehmen. Das liegt nicht in eurer Macht. Wir kommen manchmal in aussichtslose Lagen. In so einer aussichtslosen Lage, wo ich einmal war in meinem Leben, hat Gott mir 2. Korinther 20, 17 gegeben, wo es heißt: Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Und das hätte mir dort mal in der Situation gelehrt. Dani, kämpf nicht mit menschlichen Mitteln. Überlass den Kampf deinem Herr. Aber bleib stehen. Bitte lauf nicht weg. Und schau dir an, wie Gott das lösen wird. Er hat alles im Griff. Und das hat mir dort mal enorm geholfen und ist mir eine Lehre fürs Leben gewesen. Die Bibel sagt uns, dass Gott, der Herr, auch die ganze Zukunft kennt und Gott versorgt eben die, die zu ihm gehören. Und das bewegt mich. Das merkst du in dem ganzen Kapitel, wie er, der Paulus, versorgt. Nicht nur, dass er Glaubensgeschwister dabei darf haben. Er wird übrigens als Gefangener, man würde heute sagen, er hat einen Freitag, hat Freigang. Der Offizier lädt ihn an Land, Freunde besuchen, das ist unglaublich, wie er, was Gott da in dem Moment macht. Und das Spannende ist, ein Freitag in Sidon, wo sie sind, der Paulus ihm gestattet, an Land zu gehen, sich von Freunden bedienen zu lassen oder verpflegen zu lassen. Und Freunde ist gut gesagt. Wisst ihr, woher die Leute von Sidon gekommen sind? Woher die Gemeinde entstanden ist? Ganz am Anfang der Geschichte, wo der Saulus die Gemeinde angefangen hat, verfolgen. Das sind genau die Christen vor ihm geflohen, weil er ihr Feind war. Unglaublich, wie Gott ihn jetzt versorgt. Leute, die ursprünglich zu seinen Feinden gehört haben, und Gott ist der, wo Möglichkeit hat, alles auf den Kopf zu stellen, die versorgen ihn jetzt, weil sie seine Freunde geworden sind. Gott kann alles auf den Kopf stellen. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und dann passiert das Unglaubliche. Sie kommen in den Sturm, sie erleben noch eine Rettung und an dieser Stelle sagt Paulus, dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen, alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Und jetzt bitte ich dich, wenn du eins einfach nimmst von heute, nimm das Wort, lass den Mut nicht sinken. Was der allmächtige Gott sagt, ist wahr. Und immer wieder begegnen mir Unmöglichkeiten. Und das ist nicht neu heute, das hat es zu biblischen Zeiten, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer gegeben. Da teilt Gott plötzlich ein Meer, das für das Volk aussichtslos ist. Wie geht es weiter? Aber Gott tut ein Wunder. Da versorgt er sie in der Wüste, wo es nichts zum Essen gibt, aber er versorgt sie jeden Tag. Oder später im Neuen Testament, angefangen bei der Jesus-Familie, habt ihr euch das schon mal überlegt? Gott versorgt sie. Er hat da Sterndeuter angebracht, die ihnen Geschenke geben, unter anderem Gold. Ja, kurz darauf in der Nacht danach müssen sie fliehen auf Ägypten. Gott hat sie schon versorgt, auch finanziell, mit allem. Sie haben die Geschenke bekommen. Ein Gott, der alles im Griff hat. Und ja, in der Apostelgeschichte 27, das Schiff geht unter. Das Schiff ist kaputt. Alle sind nass geworden. Aber letztlich kommt Gottes Plan zum Sieg. Und wenn das Schiff untergeht, wenn alles kaputt geht, wohl dem, der sich bei Gott geborgen weiß. Und wir dürfen jetzt miteinander Abendmahl feiern für die, die Freiheit haben. Das ist jedem selber überlassen. Und ich würde gerne mit euch jetzt beten. Jesus, wir sitzen jetzt alle da und wir merken so sehr, wir brauchen es, Herr, dass du uns selber begegnest. Jesus, ich bin begeistert von deiner Machtfülle. Ich bin dankbar für den Sieg, den du am Kreuz auf Golgatha errungen hast. Dass du deine Arme breitet hast, als du sie an die Querbalken hast lassen lassen und ausgerufen hast, es ist vollbracht. Du hast alles tun. Wir müssen nichts retten. Du hast gerettet und du bist unser Retter. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Du hast die Lösung von allen Problemen schon gewonnen. Und da hast du angefangen, den Weg zu bereiten, dass unser Leben gelingen kann. Jesus, und wir sind solche, die immer wieder auch mutlos werden. Jesus, wir sind solche, die drauf und dran sind, ihre Hoffnung wegzuwerfen. Und Jesus, da brauchen wir, dass du uns ganz neu offenbarst, dass wir uns an das halten, was du sagst. Und dass du trotz Sturm, auch wenn ein Schiff kaputt gehen kann, in Kontrolle bist. Und dass du die, die zu dir gehören, versorgst. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt zum Abendmahl kommen dürfen, nicht als Leute, die alles im Griff haben, sondern als Leute, die wissen, du hast alles gemacht für uns. Danke dir, dass du der Retter bist. Jesus, du bist einfach wunderbar. Du hast alles für uns parat, was wir brauchen.